Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Wir haben wieder jemanden zu Gast und zwar Lena Stickroth, die ja in Japan spielt und ehrlicherweise geht es fast nur um ihre Station in Japan. Also ich habe sie da wirklich durchlöchert, hat mich sehr interessiert über die Unterschiede, was Kultur betrifft, aber auch volleyballerisch hat sie da einen Einblick gegeben. Aber auch Nationalmannschaft war Thema, der neue Trainer, wie macht er sich und so weiter. Und wie es natürlich Richtung Olympia ausschaut, das erfahren wir auch. Aber bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr gern Softdrinks oder sowas trinkt. Ich bin ja eher so der Wassertyp. Hauptsache kein Zucker, aber dafür auch kein Geschmack, was auf Dauer schon auch ein bisschen ätzend sein kann. Und deswegen bin ich auf Holy aufmerksam geworden, die quasi mir ermöglichen, dass ich endlich meine Getränke, sowas wie Eistees auch, was ich früher sehr gern getrunken habe, selber mixen kann. Ganz klassisch da mit Peach-Eistee kann ich mir endlich zuckerfreie Eistee-Varianten selber mixen. Aber auch Milkshakes sind als Veganer tatsächlich gar nicht so leicht zu bekommen. Selbst da kann ich mir jetzt auch endlich mein Vanilla-Shake und Haselnuss war vor allem ziemlich geil. Setzt selber mixen, aber auch für Sportler gibt es hier diese Hydration-Variante, nach dem Sport schön Elektrolyte zuführen oder vor dem Sport die Energy-Drinks. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr möchtet, gerne den Gutscheincode Volleyball nehmen, alles groß geschrieben, Gutscheincode Volleyball, Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und wenn ihr einen Kauf darüber tätigt, dann unterstützt ihr mich gleichzeitig und ich kann auch weiter sorgenlos Interviews führen. Genau, probiert es gerne mal aus, schreibt mir gerne, wie es euch geschmeckt hat, würde mich sehr interessieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo, Lena Stickroth ist heute zu Gast. Lena, freut mich sehr, dass du da bist.
Freut mich auch, dass es geklappt hat und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch heute.
Ja, ich auch. Besonders, weil deine ja gerade Station in Japan, finde ich, sehr interessant ist. Wo erwische ich dich gerade? Ich habe dich gerade schon gefragt, aber nochmal on record.
In meiner Wohnung in Kurobe, liegt in dem Staat Toyama, quasi auf der gegenüberliegenden Seite von Tokio. Ich glaube, es ist am einfachsten für die, die nicht so sich in der japanischen Geografie auskennen. Und ich lebe hier wirklich ganz nah am Meer. Zwischen Meer und Bergen und ganz vielen Reisfeldern. Das ist sehr, sehr idyllisch. Also eine ganz kleine Stadt. Aber da ich selbst ein kleines Landei bin, passt es gut für mich.
Okay, krass. Aber gehst du da auch schwimmen im Meer oder ist es zu kalt?
Doch, tatsächlich. Also als ich angekommen bin im September nach der Weltmeisterschaft, war es auch noch wirklich tropisch warm. Da war ich bestimmt dreimal im Meer, würde ich sagen. War gut erfrischend. Und mittlerweile ist aber hier jetzt auch Herbst angekommen. Also seit 2 Wochen sind die Temperaturen auch gefallen und jetzt zieht es mich nicht mehr ins Meer.
Dann eher in die Reisfelder oder wohin?
Genau, also wir haben letztes Jahr schon Fahrräder gehabt. Da bin ich schon wieder durch die Gegend gekurvt. Man kann auch ein bisschen hier hoch in die Berge fahren. Das ist eine super schöne Gegend, gerade jetzt, wo im Herbst die Farben sich so toll verändern. Und Japan ist bekannt auch für heiße Onsen, heiße Bäder. Und davon haben wir hier auch einige. Das genießen wir auch mit meinen Mitspielern. Ansonsten habe ich schon auch viele kleine Ausflüge gemacht an unseren freien Tagen in die großen bekannten Städte. Und auch hier in der Umgebung habe ich einiges mittlerweile gesehen.
Heiße Bäder, ist das so vollkommen in der Natur? Oder wird
ja,
das künstlich?
Also es gibt tatsächlich natürliche heiße Quellen. Daher kommt es auch. Es gibt aber auch ganz viele Hotels und Orte, wo sie dann einfach das quasi künstlich erwärmen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, der Ursprung kommt von heißen natürlichen Quellen, weil wir sind ja hier auf einem sehr vulkanischen Gebiet. Deswegen auch viele Erdbeben. Bisher noch keins gehabt diese Saison zum Glück. Hoffen wir, es bleibt so. Und daher erklärt sich es, glaube ich, dass es einfach auch viele heiße Quellen hier gibt.
Also diese Saison noch keine erlebt, aber ist ja schon deine zweite Saison. Hast du denn da schon irgendwie Erfahrungen mit Erdbeben gemacht?
Ja, letztes Jahr tatsächlich war eins. Generell in Japan waren einige, wo man auch dann mal so ein bisschen in den Nachrichten gelesen hat, oh, das war ein bisschen stärker. Hier bei uns war eins, es hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und so die ganze Wohnung hat so ein bisschen gewackelt. Meine Mitspielerin hat mich angerufen und hat gesagt, mein Shaker ist von der Theke gefallen. Ich so, okay, alles gut. Wir wurden auch gebrieft, was wir tatsächlich machen müssen. Deswegen hatte ich da auch keine großen Bedenken. Das Einzige, was hier so ein bisschen unheimlich ist, ist, dass wir natürlich sehr, sehr nah am Meer sind. Das heißt, es kann auch mal zu einer Tsunami-Warnung kommen. Das hatten sie vor 2 Jahren und dann heißt es aufs Dach hier bei mir in der Wohnung. Mein Gebäude, in dem ich wohne, ist eins der modernsten hier in der Stadt und auch eins der höchsten. Deswegen bin ich hier relativ gut sicher. Und ja, wenn es wirklich zu einer Warnung kommt, dann wird es auch hier in den Lautsprechern überall durchgesagt und so. Also da ist Japan wirklich sehr gut vorbereitet und fortschrittlich. Und dann heißt es da oben abwarten und sehen, was passiert.
Okay, krass. Es schwingt jetzt aber nicht ständig die Angst mit, dass da irgendwie was passiert.
Nee, gar nicht. Aber auch, weil ich glaube, ich kein sehr ängstlicher Mensch bin. Also wenn es passiert, dann passiert es. Aber ich mache mir davor jetzt keine Gedanken darüber oder habe Angst, dass es passieren kann.
Und irgendwie verhält man sich bei einem Erdbeben? Ich kenne nur, glaube ich, von früher irgendwie Galileo oder so, dass man unter den Tisch geht. Aber ich weiß nicht, ist genau. Das noch aktuell?
Ja, doch, ist aktuell, weil es kommt natürlich daher, dass man versucht, dass einem nichts auf den Kopf fällt oder dich nichts erschlägt. Das heißt, unter den Tisch ist tatsächlich die beste Möglichkeit und vor allem am besten in den Gebäuden bleiben, nicht raus auf die Straßen laufen. Da hat man dann, ist man mehr Gefahr ausgesetzt, als wenn man in den Gebäuden bleibt, weil die meisten sind auch extra so gebaut, dass sie Schwingungen aushalten und Erdbeben sicher sind. Und gerade eben in diesen moderneren Häusern ist man eigentlich am sichersten. Deswegen, wenn es bebt, ruhig bleiben, weggehen von Sachen, die runterfallen können und am besten ja unter den Tisch zum Beispiel.
Okay, wieder was gelernt. Wo hast du denn irgendwie in der Nähe da einen Vulkan oder ist es weiter weg, dass du nicht so im Gefahrengebiet bist?
Ist schon ein Stück weg, aber ich meine, Japan liegt auf ganz viel tektonischen Platten. Das heißt, das kann überall in ganz Japan eintreffen. Ich glaube, die Region, die ein bisschen mehr gefährdet ist, ist auf der anderen Küstenseite. Aber ja, man weiß es nicht so genau. Hoffen wir einfach, dass das große Beben keiner hier erleben muss die nächsten Jahre.
Ja, hoffen wir auch. Andere Küstenseite, bist du dann quasi östlich oder westlich? Oder
ich bin an der Westküste.
Westküste, okay. Und wie weit ist es so von Tokio entfernt? Da sagst du, glaube ich, vorhin, dass es relativ nah ist, oder?
Ja, tatsächlich muss man sagen, ist hier das Zugsystem wirklich wahnsinnig gut ausgebaut. Also die Deutsche Bahn könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Das ist natürlich klar. Es war wirklich ein schlimmer Kulturschock, wieder zurückzukommen und wieder in Deutschland Bahn zu fahren. Aber diese Schnellzüge hier, die sich Shinkansen nennen, sind wirklich wahnsinnig schnell und immer pünktlich. Und ich brauche von meiner Station hier bis Tokyo Station genau 2,5 Stunden. Also das ist echt auch mal machbar für einen Tag frei oder 1,5 Tage frei. Und es ist ein super angenehmes Reisen. Die Züge sind super sauber. Es ist komplett ruhig. Es gibt sogar Verbot, sich laut zu unterhalten. Telefonieren im Zug ist auch nicht.
Traum.
Ich glaube, das kennt jeder, wenn man im Zug guckt und man weiß plötzlich die ganze Lebensgeschichte seines Sitznachbarns. Man denkt sich, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Das heißt, ja, es ist super angenehmes Reisen. Und perfekt für kleine Ausflüge im Land. Und seit diesem Jahr haben wir auch ein Auto bekommen. Wir haben darum gebeten, ob ich und meine ausländische Mitspielerin uns ein Auto teilen können. Das heißt, wir sind dieses Jahr auf der falschen Seite unterwegs quasi, weil man hier links fährt. Was aber mit einem internationalen Führerschein kein Problem ist. Und es hat so 3 Tage gedauert, dann habe ich mich dran gewöhnt. Das Einzige, was super lustig ist, weil man so das automatisiert hat, wie man blinkt und die Scheibe wischt, habe ich am Anfang quasi immer die Scheibe gewischt, um zu blinken. Weil halt auch das genau andersrum ist. Aber ja, nach 3, 4 Tagen ist es nicht mehr passiert. Genau, deswegen kann man auch mal das Auto nehmen, was auch uns ein bisschen mehr Freiheit gibt, weil da fort unsere Übersetzerin uns immer überall hingefahren, also zu jedem Training abgeholt, nach Hause gefahren, zum Supermarkt, wenn es dann jetzt hier im Winter schon auch viel regnet und schneit, war es dann auch ja mit dem Fahrrad oder zu Fuß manchmal ein bisschen unangenehm und man möchte irgendwie auch nicht immer fragen, hey, kannst du mit mir zum Supermarkt fahren? Deswegen ja, sind wir jetzt deutlich selbstständiger, was das Leben hier nochmal verbessert hat diese Saison.
Mhm. Also ihr seid immer mit einer Übersetzerin unterwegs, oder wie?
Ja, genau. Das ist in Japan gang und gäbe. Jedes Team hat eine Übersetzerin für die Ausländer. Manche tatsächlich sogar 2, vor allem wenn es thailändische Spielerinnen sind. Dann gibt es oft eine Übersetzerin, die eben Thailändisch und Japanisch spricht. Und bei uns ist es eine Japanerin, die Englisch spricht. Und dann wird für mich und meine andere Ausländerin, die Holländerin Iris Scholten, immer übersetzt. Und tatsächlich ist sie eher ja so eine Mischung aus Übersetzerin, Freundin, Mama, die man alles fragt, die man fragt, kannst du hier anrufen, kannst du das organisieren, weißt du, wie das geht? Also es ist wirklich ja eine richtige Überlebenshilfe, weil mit Englisch in Japan durchzukommen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Generell im Land wird ganz wenig Englisch gesprochen. Auch meine Mitspielerinnen sprechen wirklich von fast gar nichts bis zu ein paar Wörtern, bis zu ein paar wenigen Sätzen. Aber richtig Konversation auf Englisch ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir haben dazu auch das Glück, dass unser Trainer der einzige, glaube ich, in der Liga ist, der Englisch spricht, weil er viele Jahre in Amerika gearbeitet hat, da auch für die Nationalmannschaft. Er hat 2 Jahre in Wakifbank einen Stopp gemacht als Trainer. Das heißt, er spricht auch super gutes Englisch und das ist natürlich schon auch eine Hilfe, weil im Training immer die Übersetzerin übersetzen zu lassen, ist natürlich auch ein bisschen umständlich und so kann er einfach mal kurz auch was sagen. Und generell kann man dann direkt einfach mit seinem Trainer kommunizieren, was ein bisschen angenehmer ist, als wenn da immer jemand Drittes zwischengeschaltet ist. Aber ja,
ja, spannend.
Leben mit Übersetzerin ist irgendwie auch was ganz Neues und mittlerweile hat man sich wieder dran gewöhnt.
Ja, in Dresden hat ja auch eine neue Japanerin verpflichtet. Mhm. Ich glaube, da habe ich auch mal gelesen, dass da die Konversation mit Händen und Füßen mit dem Trainer irgendwie stattfindet, weil, ja, wie du gerade sagst, anscheinend Englisch da nicht in der Schule gelehrt wird. Wie ist denn bei dir die Kommunikation mit den Mitspielern? Findet die auch nur so sporadisch statt oder versuchst du auch Japanisch zu lernen? Wie gehst du das da an?
Ja, also ich muss sagen, sie lernen es wohl in der Schule, sie lernen es aber nicht so gut zu sprechen. Also Lesen und Schreiben geht generell ein bisschen besser, würde ich sagen. Da muss man dazu sagen, dass es kulturell Japaner sehr viel Angst davor haben, Fehler zu machen. Und was natürlich bei einer Fremdsprache gang und gäbe ist, dass du eben Fehler machst oder was nicht gut machst. Das heißt, sie haben halt eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle auch, es zu probieren. Aber es wird immer ein bisschen besser, würde ich sagen. Und klar, ich habe dann erst mir gedacht, okay, versuche ich Japanisch zu lernen. Habe ich letzte Saison hingehockt und habe mir gedacht, okay, es wird vielleicht so, wird natürlich schwieriger, als es beim Italienischen war, aber glaube, kann ich bestimmt irgendwie so ein bisschen hinbekommen und bin da ziemlich hart gescheitert, muss ich sagen, weil es einfach so eine komplett andere Sprachwelt ist und du dir gar nichts irgendwie, selbst die einzelnen Wörter oder Sätze zu merken und zu sagen, ist wahnsinnig schwierig. Da ich tatsächlich dann so ein bisschen auch ja aus Bequemlichkeit aufgehört, weil ich eben eine Übersetzerin habe und einen Trainer, der Englisch spricht. Ja, mittlerweile ist es eher so, was sich halt oft wiederholt, weiß man dann. Also klar, Volleyball-Sachen gehen ganz gut und tatsächlich nehmen sie auch für Volleyball-Ausdrücke so ein bisschen, weiß nicht, wie ich soll, japanisches Englisch, würde ich sagen, haben sie so ein paar Begriffe gemacht. Aber sie freuen sich natürlich super doll, wenn man dann mal irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Satz sagt. So ein paar Klassiker wie, ich bin müde oder heute war anstrengend oder ich habe Hunger, ich habe Durst und so ein paar lustige Wörter bringen das natürlich bei und merkt man sich dann auch. Und tatsächlich, je öfter man das auch und je länger man hört, kann man auch ein bisschen mehr auch mal zusammenhängende Sätze und zumindest so ein bisschen verstehen. Aber es ist tatsächlich deutlich, deutlich schwerer zu erlernen, obwohl ich hier lebe und es jeden Tag höre, als es jetzt bei anderen Sprachen mir bisher passiert ist, würde ich sagen.
Ja, auch die Schrift ist ja komplett, kann man sich auch gar nichts herleiten. Hast du das auch probiert zu schreiben, lesen oder sowas?
Ja, am Anfang so ein bisschen, so dieses Hauptalphabet. So, ich kann meinen Namen schreiben, aber dann hört es auch schon auf. Und tatsächlich ist es so, dass es nicht, sie mixen irgendwie 3, 4 verschiedene Alphabete und tatsächlich sagt man auch, dass ein erwachsener Japaner immer noch Schriftzeichen gibt, die er nicht kennt. Also die lernen quasi ihr ganzes Leben immer weiter. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie aus 40 Buchstaben jedes Wort macht, sondern es gibt dann noch 1000 extra Zeichen und das ist wirklich, ja, da ist dann Google Übersetzer tatsächlich mein bester Freund. Das ist wirklich Gold wert hier.
Also hat man niemals ausgelernt, wenn man Japaner ist oder Japaner.
Scheint so, ja.
Wahnsinn. Jetzt ist es ja schon dein zweites Jahr in Japan. Wie kam das überhaupt zustande, dass du überhaupt nach Japan gegangen bist? Letzte Saison dann. Mhm. Wie ging das?
Tatsächlich habe ich so ein bisschen nach den klassischen weiteren Schritten geschaut und dachte mir, okay, würde gerne vielleicht nochmal ein Jahr in Italien bleiben. Dann war es natürlich Türkei auch immer so ein Thema gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne eines Tages die Erfahrung machen, in Japan zu spielen, weil ich einfach schon mit Nationalmannschaft natürlich einige Male hier war und gespielt habe und den Spielstil und wie die technisch Volleyball erlernen super spannend finde. Und muss auch jetzt im Nachhinein sagen, ich glaube, es wäre tatsächlich auch gut gewesen für meine Karriere, das ein bisschen früher zu machen. Einfach um die technischen Komponenten so ein bisschen mehr von hier mitzunehmen. Hat sich aber nicht ergeben, war auch dann nicht, sag ich mal, logisch so von den Schritten, die man in der Karriere geht. Und dann kam tatsächlich einfach, mein Agent hat gesagt, Lena, was hältst du von Kurobe? Und ich war so, wo, was? Japan, okay. Ja, die haben nach dir gefragt. Ich vermute, weil sie die Statistik des Ranking von Angreifern in der italienischen Liga sich angeschaut haben, weil das natürlich hier für den Ausländer so die größte Aufgabe ist, du sollst quasi Punkte machen. Ich denke, dass sie darüber irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind. Und tatsächlich kannte dann der Trainer auch mich als Nationalmannschaft schon. Wir haben schon öfter gegeneinander gespielt, weil er auch bei der japanischen Nationalmannschaft viele Jahre war als Co-Trainer. Genau, und so hat sich das irgendwie ergeben. Und tatsächlich war das eine spannende neue Herausforderung. Und ich war in meinem letzten Jahr in Italien, in Cuneo, auch tatsächlich ein bisschen unglücklich. War einfach ein sehr, sehr schwieriges Jahr von Trainer, Mitspieler, Leistung. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht tut mir ein Tapetenwechsel ganz gut. Und ja, war dann super geflasht, wie schön es hier war, so aufgenommen zu werden, weil die Kultur unglaublich respektvoll ist. Es zählt immer das Team vor dem eigenen. Und es ist halt natürlich wahnsinnig harmonisch, was für mich als Spielerin wirklich angenehm war, auch aus sehr umkämpften Jahren in Italien, wo natürlich die Leistungsdichte super, super hoch ist und jeder will spielen und da ist es eher wichtiger, wie man selber performt, als dass dein Mitspieler jetzt ein gutes Spiel macht, so ungefähr. Und es hat mir einfach sehr, sehr gut getan. Ich habe gemerkt, oh, das war eine gute Entscheidung und habe auch eine super Verbindung mit meinem Trainer aufgebaut. Der hat mir wahnsinnig viel beigebracht und mein Spiel noch sehr bereichert. Und ja, dann hat mir natürlich auch die Rolle irgendwie Spaß gemacht, das Team so ein bisschen zu tragen, auch als Hauptangreiferin. Was zum Teil dann auch ein bisschen zu viel war und zu übertrieben, was dieses Jahr zum Glück jetzt ein bisschen besser ist. Weil ich glaube, im Endeffekt ist es auch dann der erfolgreichere Weg. Aber ja, deswegen habe ich mich auch dann relativ zügig dafür entschieden, noch ein Jahr dran zu hängen, weil ich mich einfach so wahnsinnig wohl hier fühle. Also es macht mir wahnsinnig Spaß, mit den Mädels auf dem Spielfeld zu stehen. Die sind wirklich zuckersüß und der ganze japanische Volleyball ist natürlich komplett anders als der europäische. Aber
Kannst
auch
du da
super
vielleicht mal so ein
spannend.
bisschen ins Detail gehen, dass man da so eine Vorstellung hat, was du damit meinst?
Ja, also klar, an für sich ist natürlich schon mal die Körpergröße einfach ein wahnsinniger Unterschied. Also physisch ist Japan alle Spieler im Durchschnitt komplett allen anderen Ligen unterlegen. Ich glaube, das sieht man bei der Nationalmannschaft auch immer gut. Es ist eigentlich für mich fast manchmal unmöglich zu verstehen, wie Japan auch dieses Jahr so einen wahnsinnig guten Sommer gespielt hat und wirklich die großen Teams so in Bedrängnis bringen. Man hat das Gefühl, das ist wie wenn du ein 100-Meter-Rennen machst. Eigentlich sind die anderen Teams schon 50 Meter vorne, aber trotzdem schafft Japan einfach durch ihren Spielstil, durch ihre Abwehr, durch ihre Präzision, durch diese wahnsinnig wenigen Fehler, die sie machen, einfach diese Teams ja fast zu besiegen und zum Teil auch zu besiegen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Generell würde ich sagen, ja, wie gesagt, es passieren viel weniger Eigenfehler. Also es wird viel weniger Risiko genommen. Aber auch die Ballkontrolle ist einfach deutlich besser, was sich erklärt durch die unglaublichen Wiederholungszahlen, die hier seit jungem Alter jeden Tag stundenlang, wirklich stundenlang, sich holen. Da ich natürlich auch mehr Sicherheit, mehr Ballkontrolle. Abwehrniveau ist abgefahren. Also wirklich manchmal, es gibt Ballwechsel, die enden einfach nicht. Und klar, natürlich manchmal, weil die natürlich nicht mit der Kraft und mit der KMH-Zahl angreifen, wie jetzt das Spieler in Europa können. Aber auch einfach, weil das ist wie wenn du gegen Gummiwände angreifst. Die graben sich ein und sind so flexibel, dass die so viel auch mit aus ihren Beinen noch rausdämpfen können, was wir in Europa gefühlt irgendwie dann mit der Plattform machen, aber dann irgendwie der Körper das nicht mehr macht. Und sie sind wahnsinnig schnell, weil sie klein sind. So, sie können echt viel Fläche auch abräumen, aber natürlich sind sie im Block halt viel flacher. Das heißt eigentlich, wenn du halt, du kannst halt ganz oft, ich kann super oft halt über die Zuspieler eigentlich immer drüber schlagen. So, dann doppeln die natürlich aber die Linie dahinter in der Abwehr, um das so ein bisschen zu kompensieren. Aber an für sich natürlich die Physis ist deutlich geringer. Ja, und es ist wie so ein bisschen fast Ausdauersport. Also ich weiß, meine ersten Spieltage hier, mein Trainer hat dann von der Seite reingeschrien, Lena, move your legs. Focus! Und ich war so, ja, ich probiere es, aber ich kann nicht mehr. Weil das Lustige ist hier in den Spieltagen, wir spielen eigentlich immer mittags, also um 1 oder um 2. Dann denkt man sich ja, klar, eine Stunde vorher aufwärmen. Nee, hier macht man 2 Stunden vorher aufwärmen. Und das Aufwärmen wird dann so ein bisschen, das ist wie fast ein Training. Und im ersten Tag vom Aufwärmen machen wir halt Pepper, Aufschlagannahme, Defense, so die ganzen Sachen. Dann gehen wir alle in die Umkleide für so 10 Minuten. Dann isst man hier ein, kann man sich bestellen, was man haben möchte zum Essen. Ist dann quasi wieder Mittagessen, weil es halt mitten am Tag ist. Und dann gibt es ein Onigiri, ein Reisbällchen, also entweder nur Reis oder mit Alge außenrum. Dann isst man das, zieht sich sein Trikot an, geht wieder raus, dann gibt es Einlaufen und sowas und dann macht man den zweiten Teil vom Warm-up, wo man dann nochmal peppert, nochmal Abwehr macht, nochmal Annahme macht und dann halt Einschlagen und Blocksprünge und dann ja das normale Protokoll. Aber es ist wirklich, ich musste wirklich lernen, auch wie ich so dieses Aufwärmen gestalte, weil wenn ich da schon zu viel Energie rausgeballert habe, bis dann das Spiel anfängt, war ich schon müde. Dann spielt man, dann sind die Rallyes, wie gesagt, oft wahnsinnig lang, weil halt keiner einen Punkt macht. Und dann gibt es immer eine 15 Minuten Pause nach dem zweiten Satz. So, das heißt, auch da fährt man nochmal runter, geht wieder in die Umkleide, geht wieder zurück aufs Feld, wärmt sich nochmal kurz auf und spielt wieder weiter. Das heißt, so ein Spieltag kann halt wirklich, du kannst um 11 in die Halle gehen und dein Spieltag endet halt irgendwie um 4, 4:30, wenn es ein 5-Satz-Spiel ist, was halt Zeiten sind, die man einfach nicht kennt, so aus dem europäischen Volleyball oder von nationaler Mannschaft. Also daran muss man sich definitiv gewöhnen und wo auch alle Ausländer somit am meisten Probleme haben, einfach diese andere Belastung durchzuhalten, weil es für deinen Körper viel warm-kalt ist, aber auch einfach mental, dass du die ganze Zeit dabei bleibst und fokussiert bleibst, ist echt eine Herausforderung, aber auch super spannend zu sehen, dass man sich halt wirklich an alles anpassen kann. Also dein Körper, nach ein paar Wochen war es quasi normal.
Dann ist ja auch noch besonders, ja, dass ihr quasi 2 Spieltage hintereinander habt immer,
genau,
gell? Also
genau.
Dann am nächsten, ja, Tag nochmal dasselbe durchlaufen, oder wie?
Genau, das ist tatsächlich, das ist schon wirklich anstrengend. Also wenn halt vor allem solche Wochenenden sind, wo du dann 2-mal nacheinander 5 Sätze spielst, bist du danach wirklich fix und fertig. Weil natürlich dann auch dann im Spieltag am ersten Tag natürlich dann auch noch das analysiert wird und du machst Meeting und du machst Video und bis du dann mal irgendwie gegessen hast und in deinem Bett liegst und vielleicht noch bei Physio warst, denkst du dir, oh Gott, ich muss schon wieder in 10 Stunden, muss ich mich schon wieder aufwärmen. Das ist schon echt viel. Tatsächlich ist es auch, denke ich, zu viel, weil jetzt so spielen wir halt 44 reguläre Saisonspiele. Dann noch einen Emperor's Cup. Und dann hoffentlich auch für uns dieses Jahr die Playoffs. Und das ist einfach ein Pensum, was auch komplett konträr zu dem Trend ist, der aktuell passiert in der Volleyballwelt, dass alle sagen, die Spieler brauchen mehr Regeneration, sie brauchen mehr Pause, sie brauchen weniger Spiele. Und was ja auch zum Beispiel die amerikanische Liga jetzt komplett so aufgezogen hat, eben zu sagen, okay, wir wollen, dass die Spieler nicht immer von Nationalmannschaft Sommer direkt in ihre Saison müssen. Ja, das hat sich jetzt aber leider hier so etabliert. Und tatsächlich hatten wir auch vor ein paar Wochen den Head der Liga hier zu Besuch, der darüber so ein bisschen sprechen wollte. Und ich habe dann auch versucht, das aus europäischer Sicht zu sagen, weil die Liga möchte eine der besten Liga der Welt werden. Nächstes Jahr erhöhen sie auf 3 Ausländer. Und ich habe gesagt, dass wenn sie wirklich eine der besten Ligen werden wollen und dadurch auch gute, große Spieler mit großen Namen hierher holen wollen, dann ist es schon ausschlaggebend, wie viele Spiele die Spieler spielen müssen. Weil ich glaube, nicht viele Spieler haben Lust oder auch tatsächlich die Körper dafür, dass sie halt wirklich in dem Pensum 44 und mehr Spiele machen und dann noch Nationalmannschaftssommer dranhängen. Deswegen, für nächste Saison wollen sie die Liga aufteilen, so wie in der NBA mit 2 Conferences, dass es East und West ist, damit man so ein bisschen weniger Spiele hat. Aber im Endeffekt sind sie dann runtergegangen auf, ich glaube, 38 sind sie jetzt, was immer noch viel ist.
Ja,
so, deswegen, ja, ist ein bisschen schwieriges Thema. Ich denke, dass es auch tatsächlich ein bisschen der Leistung nicht gut tut, weil es ist dadurch schon auch so, dass man so ein bisschen gegen jedes Team auch eine Chance hat. Weil natürlich 2 Tage in Folge zu performen, ist schwieriger, als würde ich sagen, wenn man einmal nur das am Wochenende abrufen muss. Es gibt einige Teams, die tatsächlich wirklich an einem Tag mit einer Starting Six spielen und am nächsten Tag komplett mit einer anderen. Und da auch relativ wenig wechseln, wenn es dann nicht läuft. Das können sie natürlich nur machen, wenn sie ungefähr gleich gute, auch japanische Spielerinnen haben. Ja, deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz ideal hier. Es ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, glaube ich, dass ein Team hat nicht wie in Europa 14 Spieler, sondern hat eigentlich fast jedes Team hat mindestens 20 Spieler. Und bei uns ist es jeden Freitag oder wenn wir Samstag Donnerstag spielen, jeden Freitagabend so, dass wir Meeting haben. Und dann wird so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, Topmodel oder DSDS so, du hast es in den Recall geschafft oder du musst eine Runde weiter, ist dann halt tatsächlich wie so eine PDF, ist dann halt die Starting Six plus alle, die halt ins Roster geschafft haben. Und es ist wirklich auch jede Woche anders. Also je nachdem, was der Trainer denkt, wie so, was wir brauchen, welche Positionen, aber wir sind halt irgendwie 8 Außenangreiferinnen und 4, 5 Mittelblocker und wir haben 3 Zuspieler und wir haben 2 Libero. Also es ist, ja, es ist irgendwie ganz anders.
Also auch ein noch höherer Leistungsdruck eigentlich, weil jetzt bist du froh, wenn du es überhaupt in den Kader schaffst, beziehungsweise dann überglücklich, wenn du es dann auf die Starting Six schaffst. Wenn du gar nicht dabei bist, ist natürlich bitter.
Ja, und weil aber alle, wie gesagt, so teamdienlich sind, klar gibt es dann so mal ein paar kleine Enttäuschungen und die kann man dann auch ein bisschen mal sehen, aber sie versuchen das sehr zu verstecken und trotzdem, auch die, die dann nicht im Roster sind, sind dann trotzdem komplett am Spieltag dabei und helfen und trainieren dann vorher noch und ja, sind immer mit beim Team zusammen, aber es ist schon auch im Training zum Teil schwierig, weil wenn man dann normal 6 gegen 6 spielen will, muss man ja auch natürlich so den Starting Six Leuten oder denen, die mehr spielen, die Möglichkeit geben, auch viel zusammen zu spielen. Andererseits muss aber ja irgendwie auch 20 Leute Trainingszeit geben. Und dann haben wir sogar noch zum Teil, dass wir haben 2 Co-Trainer, ein ehemaliger Mittelblocker, der selber ein guter Spieler war und ein Anfang 20-Jährigen, der auf dem College Volleyball gespielt hat. Und manchmal, um den Gegner zu imitieren, die halt dann gute, große Ausländer haben, spielen die beiden halt dann auch noch. Das heißt, dann sind es halt plötzlich 22 Spieler sozusagen. Ja. Also es ist schon auch, dadurch lässt sich auch erklären, warum wir so viele Stunden am Stück trainieren, damit irgendwie auch jeder so ein bisschen auf seine Wiederholung kommt. Aber es ist natürlich auch sehr energiezehrend, wenn man dann wirklich 3, 3,5, manchmal dann sogar 4 Stunden trainiert. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das System richtig ist oder ob man vielleicht lieber das wie bei uns macht, dass man erstmal durch die zweite Liga geht oder die Ligen davor, um Spielpraxis zu sammeln. Und wenn man dann wirklich gut genug ist, dass man dann eben hochgezogen wird und dann der Kader halt nicht ganz so groß ist. Aber ja, das ist einfach ein kultureller Unterschied und die machen das hier so. Und ja, mein Trainer versucht tatsächlich auch irgendwie alle mal zu nutzen, was natürlich fürs Teamgefüge echt gut ist, was aber manchmal ja auch ein bisschen Unruhe reinbringt, weil wenn du jedes Spiel mit einer anderen Formation so ein bisschen spielst und neue Spieler reinbringst, ist natürlich, kann super oft ein richtig guter Erfolg sein, kann natürlich aber manchmal aber auch so ein bisschen wie den Rhythmus nehmen. Deswegen, ja, ist einfach so, wie sie es hier machen und für die Spieler scheint es so in Ordnung zu sein. Ja, aber einfach, wie gesagt, ganz anders.
Wie würdest du so das Niveau beschreiben? Du hast ja auch jetzt viele Jahre in Italien gespielt, vielleicht auch im Vergleich zur deutschen Liga. Ist es stärker als in Deutschland, schwächer als Italien? Kann man das so einordnen?
Oh, es ist super schwer einzuschätzen. Also auf jeden Fall schwächer als Italien, ganz klar. Also ich glaube, dass so ein paar von den guten Teams oder auch, wie gesagt, weil die halt so wenig Fehler sind und im Vergleich dann in Italien halt recht hohes Risiko gespielt wird und viele Fehler passieren, kann ich mir schon vorstellen, dass es öfter mal eng wird, aber gegen die Mitte bis Top glaube ich, dass da die Teams einfach nicht so viel Chancen hätten. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, weil wenn du dann die Nationalmannschaft anschaust, wo natürlich dann auch die besten japanischen Spielerinnen auch drin sind, die jetzt hier in der Liga halt natürlich aufgeteilt sind, dann sieht man natürlich schon, okay, irgendwie können sie mithalten. Aber es ist super schwer für mich zu sagen, wie es jetzt wäre, wenn, weiß ich nicht, mein Team gegen ein italienisches Team spielen würde. Und deutsche Liga, ja, ich denke, dass dort das schon eher was wäre, weil ich denke, dass das Niveau der deutschen Liga die letzten Jahre leider schon nachgelassen hat im Vergleich zu, wie es vor ein paar Jahren noch war. Deswegen denke ich, ist das schon eher was interessant wäre, wo es mehr hinkommen könnte. Wo es auch interessant zu sehen wäre, wie so das Aufschlagannahme und Abwehr, wie das so läuft, ob das dann sich dadurch irgendwie ausgleicht.
Wie ist das so beim Thema Gehalt? Muss man da viel zurückstecken, wenn man aus Italien kommt, oder ist es völlig, völlig im Rahmen?
Nee, tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also ich verdiene hier deutlich besser als in Italien.
Ach krass, okay. Ja, also, weil du jetzt Ausländer bist oder weil es generell da einfach mehr Geld im System ist?
Tatsächlich ist es auch so ein bisschen, was wir uns auch so gefragt haben, auch wir Ausländer, was ein bisschen spannend ist. Definitiv verdienen die Ausländer hier deutlich mehr als die japanischen Spielerinnen. was auch daran liegt, dass ganz viele Teams noch das System haben, dass die Spieler quasi keine Profis sind, sondern eher für die Teams auch wie angestellt sind. Was sich so ein bisschen daraus ergeben hat, auch wie so ein bisschen die Werkself, dass quasi die in Firmen angestellt sind und dann für die Firma sozusagen spielen. Und wenn man sich die Teams anschaut, sind einfach super viele große Marken. Und da kommt das Geld dann her und deswegen haben die auch wirklich viel Geld für die Ausländer. Was auch erklärt, auch bei den Männern, warum hier wirklich auch Topspieler zum Teil spielen, weil sie einfach vom Gehalt natürlich gezogen werden. Sie wollen aber jetzt eben in dem Rahmen auch mit der Professionalisierung der Liga, ab nächsten Jahr muss, glaube ich, auch jede japanische Spielerin einen Profivertrag haben. Und es gibt immer mehr jetzt auch, dass es Agenten gibt, weil tatsächlich war ich schockiert, dass quasi meine ganzen Mitspielerinnen, ihre Manager oder Agenten ist quasi der CEO, der Hauptmanager des Clubs hier. Was natürlich, der kann ja nie im Leben deine Wünsche vertreten oder deine Gehaltsvorstellungen. Das geht natürlich nicht. Und auch bei mir jetzt sind nur zwei Mädels, die von Hisamitsu kamen, haben Profiverträge und sind so auch angestellt. Und alle anderen sind immer noch hier entweder beim Hauptsponsor, der YKK ist ganz lustig, ist der weltweit größte Reißverschlusshersteller. Also wenn du oder ihr vielleicht mal auf eure Reißverschlüsse schaut und da einen YKK seht, dann müsst ihr wissen, hier ist das Riesenwerk, hier kommen die meisten davon her und sind da angestellt und gehen dann tatsächlich auch in der Off-Season da wirklich auch viel arbeiten. Und hier ist jetzt meistens so, dass sie montagvormittags zur Arbeit gehen müssen. Und das sind bei manchen, das ist dann wie so ein Bürojob. Andere machen so ein bisschen wie Sekretärin. Dann gibt es welche, die arbeiten hier in der Geschäftsstelle mit. Was an für sich auch ein ganz gutes System ist, weil sie so nach ihrer Karriere tatsächlich einfach auch dann in dem Beruf weiterarbeiten können, wenn sie wollen. Mhm. Und werden da übernommen. Aber es ist natürlich nicht so professionell, wie das bei uns ist. Aber wir haben jetzt mittlerweile herausgefunden, dass wenn man das so vergleicht, auch was sie in einem normalen Beruf verdienen würden, geht es ihnen wohl sehr gut mit dem, was sie als Volleyballspieler verdienen. Und mit der Kombination mit dem dann Sponsor sozusagen oder Angestelltenverhältnis mit dem, was sie dann hier noch bekommen. Ja, und deswegen glaube ich, machen es auch viele weiter, weil eben auch gerade wenn es halt dann 22, 20 im Kader sind, hat man ja auch oft Spielerinnen dabei, die auch wenig dann auf dem Spielfeld sind und dann wenig auch ja irgendwie Glücksmomente aus dem Volleyball ziehen und dann fragt man sich natürlich, okay, aber warum machen die es dann weiter oder macht es ihnen dann trotzdem Spaß? Und ist auch ein bisschen eine Erklärung, dass sie damit halt eigentlich auch ein ganz gutes Leben einfach haben.
Okay, ja, aber das erklärt auch zumindest, wie man dann irgendwie 20 Spieler dann im Kader haben kann, indem die da halt dann auch noch angestellt sind. Spannend. Jetzt hat es ja Marie Schölzel auch nach Japan geschafft. Hast du da auch deine Finger im Spiel oder wie kam das zustande?
Ja, tatsächlich haben wir den gleichen Agenten und er war letztes Jahr hier in Japan zu Besuch und hatte auch eine Spielerin in dem Club, wo jetzt Marie spielt und war dann auch dort, hat dann dort das Spiel quasi gegen mich angeschaut und hat dann dort auch mit den Leuten vor Ort Person zu Person connected und da war schon klar, dass sie gerne eine Mittelblockerin hätten für das Jahr drauf und da dann natürlich dann sofort Marie auch ins Spiel oder alle seine Spielerinnen ins Spiel gebracht. Aber es ging recht schnell in Richtung Marie. Und ich habe natürlich ein bisschen, ich wusste, dass sie Japan super gerne mag, habe mir natürlich ein bisschen Infos gegeben, ob sie es hier, was man machen kann, ob sie gefallen wird, vorher ein bisschen gebrieft, was sie mitnehmen soll aus Deutschland. Also es war ganz, ganz schön, den Prozess auch mitzusehen. Und wir haben letzte Woche gegeneinander gespielt, letztes Wochenende, die beiden Spiele. Und sie hat auch ein super Spiel gemacht, am Samstag vor allem. Sie hat jetzt die ganz spannende Situation, dass sie schon dieses Jahr mit drei Ausländern sind. Aber es dürfen nur zwei spielen. Das heißt, die rotieren so ein bisschen. Mhm. Sie hat eine Diagonale, eine Außen und eben Marie. Das ist natürlich ein bisschen spannend. Hat dann auch mal ein Spiel gemacht, wo sie sozusagen nur als Doppelwechsel reinkam und dann Einbeiner gegangen ist. Aber auch ein bisschen halt dann mit zwei Beinen, wenn es dann irgendwie nicht anders ging. Aber letztes Wochenende hat sie jetzt komplett wieder Mitte gespielt, hat auch echt gut gespielt und ja, ist schön, jemanden auch hier so in der Nähe zu haben und zu sehen. Und wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten mal in Tokio oder in Kyoto treffen und dann mal unseren freien Tag gemeinsam verbringen.
An der Stelle noch ein kleiner Hinweis bzw. Eigenwerbung, aber auch ja, interessant zu wissen, wenn du die Spiele von Lena oder Marie Schölzel in Japan auch anschauen möchtest, dann kannst du das über Volleyball World TV, da werden alle Spiele aus Japan übertragen, aber nicht nur das, sondern auch Italien, Polen ist da dabei, Brasilien ist da mittlerweile auch mit am Start, da kann man ganz schön viel sehen, auch Beachvolleyball, die Beach EM steht ja vor der Tür. Wenn du da meinen Code nutzt, und zwar Insider10, alles groß geschrieben, Insider10, dann sparst du auch 10% auf jedes Abo, jedes Paket, und dann kannst du dir alle Spiele von Lena auch nochmal im Nachgang anschauen und gleichzeitig unterstützt du mich dabei. Aber ja, weiter geht's. Ich habe auch gesehen, Anna Pogani war, glaube ich, auch zu Besuch bei dir. Zumindest wir sind ja auch in Kontakt wegen Podcast-Gesprächen. Hat sie da einfach nur Sightseeing gemacht oder da auch mittrainiert? Wie war das?
Ja, es war super lustig, weil generell ist natürlich Japan so ein bisschen das Traumland eines jeden Liberos, weil natürlich das genau deine Elemente sind, die du hier irgendwie lernst. Also Abwehr, Annahme ist natürlich so das Steckenpferd des japanischen Volleyballs. Und ich habe natürlich letztes Jahr, weil wir sind gut befreundet seit vielen, vielen Jahren, wir sind da zusammen aufgewachsen und haben viele Jahre zusammen Nationalmannschaft auch gespielt. Und dann hat sich übergeben, dass sie dieses Jahr wieder in Amerika spielt und hatte dann einige Monate länger Zeit gehabt, auch nach der Nationalmannschaft. Und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann, ich glaube, es ist dann 2 Monate frei und so ganz ohne den Volleyball zu berühren, fühlt man sich auch mal so ein bisschen komisch. Und dann habe ich gesagt, du, also ich glaube, dass mein Trainer dich bestimmt gerne mittrainieren lässt, wenn ich ihn frage. Und ja, dann hat sie quasi einen Urlaub mit Volleyball verbunden hier bei mir.
Hammer.
Und ja, durfte echt super viel mittrainieren, was mich echt gefreut hat. Und wie gesagt, wir sind ja schon 20 Spieler, da habe ich mir schon gedacht, ach, ob wir jetzt 21 sind, kriegen wir schon hin. Und hat ihr super Spaß gemacht. Und die Mädels waren auch happy, jemanden da zu haben. Und ja, die freien Tage haben wir dann genutzt, ein bisschen auch das Land zu sehen. Als ich in der Nähe von Tokio gespielt habe, ist sie dann in Tokio geblieben, hat ein bisschen auf eigene Faust Tokio unsicher gemacht und ist dann immer zu den Spielen gefahren zum Zuschauen. Also war eine richtig schöne 10 Tage, glaube ich, waren es, 1,5 Wochen. Genau, da haben wir so ein bisschen Freundschaft gepflegt und das Land erkundet zusammen und ja, konnte ihr so ein bisschen zeigen, wie ich hier lebe.
Sehr cool. Ja, sie spielt ja in den USA, in Madison. Da ist ja auch in den letzten Jahren, hat sich da ein bisschen was entwickelt, volleyballerisch, auch für Profis vor allem. Stand das auch mal zur Debatte oder ist es für die Zukunft vielleicht auch mal eine Option oder bleibst du jetzt in Japan?
Tja, was die Zukunft bringt, wenn ich das wüsste. Tatsächlich weiß ich es nicht. Tatsächlich hat die USA nicht so eine große Anziehungskraft auf mich. Weil ich das System trotzdem noch ein bisschen komisch finde mit so wenig Teams irgendwie. Aber habe auch gesehen, dass es dieses Jahr schon echt ganz gut war fürs erste Jahr. Ich denke, das Playoff-System war ein bisschen komisch, das so in einem Turnier zu spielen, wo am Ende dann irgendwie die Teams sich ganz vorne festgesetzt haben, die eigentlich in der Saison sich da nicht so etabliert hatten, was ich vielleicht nicht ganz so, ja, die Liga widerspiegelnd empfunden habe. Aber ich glaube, dass sie das dieses Jahr auch geändert haben. Und man sieht ja auch, dass jetzt immer mehr Spieler auch hingehen und das, glaube ich, immer professioneller wird. Klar, die Kürze der Saison ist natürlich was Spieler wie uns, die viele Jahre auch Nationalmannschaft machen und irgendwie immer auch unterwegs sind, hatte schon auch einen Reiz. Ich glaube aber für mich, dass ich eher jetzt nach dem Jahr hier wieder zurück nach Europa möchte, um einfach näher an zu Hause zu sein. Und ja, ich denke, das wird eher der nächste Schritt sein, aber man weiß nie. Kann auch passieren, dass irgendwie, weiß ich nicht, mir ein Angebot dann doch super gut gefällt und weiß ich nicht, das Leben sich irgendwie verändert und man denkt, okay, doch, mache ich das. Aber ich denke, dass es mich eher wieder zurück nach Europa ziehen wird.
Okay. Ja, wie ist das dann mit Familie oder Freunden? Japan, in Japan ist man jetzt nicht so schnell aus Deutschland. Italien kannst du wahrscheinlich hin und wieder dann nochmal in die Heimat fahren, aber jetzt ist dann da. Geht da gar nichts mehr oder nur noch WhatsApp oder wie ist da der Kontakt?
Ja, es ist nicht so einfach aufgrund der Zeitverschiebung auch.
Stimmt, das auch noch.
Genau, also bei mir ist ja jetzt schon Abend, das bei euch morgen ist 8 Stunden, sind es wieder aktuell.
Ich habe jetzt 11:30, du hast halb acht.
Ja.
Okay.
Genau, und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, weil man immer so ein bisschen den halben Tag der anderen verpasst. Also ich gehe quasi schlafen, wenn in Europa, in Deutschland, alle noch einen halben Tag vor sich haben. So ist natürlich ein bisschen schwierig, aber man muss auch sagen, die Menschen, die einem wichtig sind, da ist die Distanz irgendwo auch egal. Klar, es ist eine andere Art und Weise zu kommunizieren, dann ist es deutlich weniger in Person, was manchmal einfach, ja, natürlich deutlich schöner ist, wenn man sich sieht, anstatt einfach nur zu sprechen oder zu FaceTimen. Aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich wirklich viel Besuch. Mein Mann war zweimal da, meine Schwester war hier, meine Mama war hier und dann noch ein befreundetes Pärchen. Das war schön. Dann hatte ich echt auch einigen, die ich hier zeigen konnte, wie ich lebe, was auch natürlich immer für Freunde und Familie irgendwie beruhigend und schön zu sehen ist. Okay, wo ist Lena eigentlich? Wie lebt sie da? Können sich dann besser vorstellen, wie meine Tage ablaufen. Das war auch super schön, weil ich meine, es ist auch eine tolle Chance, dann für Freunde, Familie auch nach Japan zu kommen. Weil ich glaube, klar, Japan hat gerade so einen riesen Tourismus-Hype. Also jeder will irgendwie aktuell nach Japan, aber ich glaube, davor war das gar nicht so auf der Liste von vielen Leuten. Und ja, es war für alle, die hier waren, ein super schönes Erlebnis und haben alle viel davon mitgenommen. Deswegen bin ich da auch echt dankbar für, dass sie die Möglichkeit haben. Und diese Saison kommt Familie erstmal nicht angekündigt. Aber mein Mann versucht dieses Mal dreimal zu kommen. Der war jetzt gerade hier für 10 Tage. Wird dann über Weihnachten nochmal kommen und dann wahrscheinlich im Frühjahr Richtung Playoffs, wenn man weiß, okay, wann die Saison ungefähr zu Ende ist. Aber klar, es ist sehr weit. Es sind sehr, sehr viele Kilometer plus die Zeitverschiebung ist schon nicht so einfach. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr darüber bewusst, dass es, wenn man ganz alleine hier wäre, ist es, glaube ich, echt schwierig, eben auch wenn man mit seinen Mitspielern nicht so sehr kommunizieren kann und nicht so viel außerhalb macht, wie man das in Europa macht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich mit Iris eine Spielerin habe, mit der ich mich super gut verstehe. Und wir verbringen einfach super viel Zeit auch außerhalb miteinander. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Weil ansonsten, glaube ich, ist es für Spieler schon ein bisschen einsam zum Teil. Aber das ist, wie gesagt, für mich aktuell gar kein Thema, auch weil ich sehr gerne Zeit für mich habe. Deswegen ist das kein Problem. Aber müsste man auch Spielern bewusst sein, dass es anders ist. Man hat da nicht so seine Connection im Team, wie das halt in Europa normalerweise der Fall ist. Und natürlich ist es nicht so leicht für Freunde und Familie einfach mal vorbeizukommen oder einfach nur einen schnellen Flug zu nehmen, sondern es muss halt wirklich geplant sein. Und natürlich ist es auch deutlich teurer, einen Flug nach Japan zu buchen als München, Milano zum Beispiel.
Ja, klar. Man kommt dann nicht mal eben für ein Wochenende für ein Spiel vorbei, sondern ist dann Monate vorher wahrscheinlich geplant. Interessant. Also es steht auf jeden Fall auch auf meiner Bucketliste, da einmal in Japan gewesen zu sein. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, gib Bescheid. Kriegst alle meine Google Maps Listen und Empfehlungen.
Sehr cool. Hast du denn auch kulinarische Empfehlungen? Wie ist da das Sushi? Ist es 1000-mal besser, als man es aus Deutschland kennt? Oder ist es gleich?
Es ist 1000-mal besser und vor allem ist es so günstig. Es ist wahnsinnig günstig. Generell der Yen steht nicht sehr gut. Daher ist also Lebensunterhalt, Essen, Gehen, Supermarkt ist wirklich, wirklich günstig und vor allem für eine verrückte Qualität an Essen. Also es ist kulinarisch wirklich hervorragend in alle Richtungen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und ich habe das Glück, ich lebe halt hier super nah am Meer und dieses Meer hier vor uns wird gespeist durch Wasser aus den Bergen. Und dadurch ist es ein super tolles Fischfanggebiet. Das heißt, ich bin genau am richtigen Ort, um frischen Fisch zu essen. Und da ich kein Fleisch esse normalerweise und generell eher einen plant-based orientierten Lebensstil habe, aber eben Fisch esse, bin ich hier echt gut aufgehoben und habe mir tatsächlich diese Saison die Regel gegeben, nur zweimal die Woche Fisch essen, weil ansonsten nimmt es ein bisschen Überhand. Und da die Kultur hier auch so ist, dass die Menschen wahnsinnig viel arbeiten und sich nicht so viel Zeit dann nehmen können zum selber kochen, ist auch quasi das Fertigessen, was im Supermarkt angeboten wird, aber auch in so Convenience Stores, ist super gut. Also es ist nicht zu vergleichen mit, wenn wir uns irgendwas Fertiges holen. Es ist super lecker, immer frisch, es ist immer auch nur für irgendwie 1-2 Tage haltbar, was dafür spricht, dass da halt auch keine Zusatzstoffe drin sind und nichts. Und sie haben es halt super gut raus, diese ganzen Geschmäcker zu kombinieren. Also auch eine Mahlzeit besteht oft aus ganz vielen kleinen Sachen. So, man kriegt von jeder Geschmacksrichtung so ein bisschen was und dadurch ist das Sättigkeitsgefühl auch viel schneller da und durch diese gesunde Ernährung und das kleine Portionen sieht man auch wahnsinnig an der Bevölkerung, dass es hier, es gibt hier fast keine Fettleibigkeit. Also es ist, diese Menschen sind super fit, werden ja auch mit die ältesten Menschen in Japan. Und das ist eben viel darüber zu erklären, durch eben diese wahnsinnig gute Qualität des Essens und dass sie immer aktiv bleiben. Also sie, für sie ist Gesundheit einfach Teil des Lebens und auch eine Aufgabe, ein ganzes Leben lang zu behalten und nicht nur, wenn man alt ist, dann zu Hause zu sitzen, sondern regelmäßig, wenn ich hier durch die Straßen gehe, sehe ich ganz, ganz alte, süße Menschen in ihren Gärten, Gärtnern und Laubfegen und spazieren, also Sport machen. Das ist echt toll.
Wie wird da der Sushi serviert? Es gibt da auch diese Fertig-Wasabis und dann diese Sojasauce in dieser Plastikfischverpackung mit Ingwer, oder wird das da anders gemacht?
Doch, gibt es im Supermarkt tatsächlich auch. Und oft, weißt du, wenn du so einen Fertigpack bei uns kaufst, ist da auch mal so ein grünes Plastikblatt dabei. Und dieses grüne Plastikblatt ist hier aber tatsächlich dann ein echtes Blatt und das ist so das japanische Basilikum. Schmeckt so ein bisschen zwischen Minze und Basilikum, würde ich sagen. Okay. Aber es gibt auch da alles. Also man kann das im Supermarkt kaufen, man kann aber auch in ein Sushi-Restaurant gehen, wo dann der Sushi-Chef dir jedes Stück quasi vor deinen Augen schneidet und dich fragt, okay, wie viel Wasabi möchtest du, welchen Fisch möchtest du. Ist auch ein super tolles Erlebnis, dann wie so Chef-Menü. Und das ist auch was es hier ganz viel gibt und tatsächlich dann auch für einen, also es ist, kommt vom Niveau oft an Sterneküche heran, ist aber vom Preis halt super weit weg. Und oft sind die Restaurants auch ganz klein. Und dann hat er an einem Abend vielleicht nur 10 Gäste. Und er begleitet dich den ganzen Abend. Und am Ende zahlst du pro Person vielleicht 50 Euro. Was echt verrückt ist und was sich halt in Europa wahrscheinlich einfach nicht lohnt, weil da unsere ganzen Restaurants natürlich auf Wirtschaftlichkeit getrimmt sind. Ja, also kulinarisch ist es wirklich ein tolles Erlebnis. Und natürlich gibt es ganz viele Suppen, Ramen, Soba, Udon, all diese Sachen gibt es hier auch. Und ja, auch was auch super spannend ist, wenn wir auf Auswärtsspielen sind, sind wir oft mit dem Zug unterwegs und dann essen wir oft diese klassischen Bento-Boxen, die man irgendwie auch in Europa schon mal gesehen hat, dass du dir am Bahnhof kaufen kannst mit verschiedenen kleinen Gerichten drin. Und generell das Niveau am Essen am Bahnhof ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir in unseren Bahnhöfen kaufen können. Also es ist wirklich, es gibt alles, es ist super frisch, es kommt schnell, es schmeckt hervorragend, es kostet fast nichts. Also das ist wirklich, ja, für Feinschmecker ein echter Himmel hier.
Ja, krass. Also auf meiner Bucketliste, glaube ich, ein paar Plätze nach vorne gerutscht. Muss zugeben, da Kulinarik ist bei mir echt ein wichtiges Thema, wenn es im Urlaub geht. Deswegen bin ich auch oft in Italien, am Freitag wieder. Aber wie ist es denn? Also geht dann noch jemand zu McDonald's? Braucht das jemand? Oder also es ist ja dann völlig nutzlos.
Ja, es gibt tatsächlich McDonald's. Es gibt auch so ein paar andere amerikanische Ketten. Und ich glaube, dadurch, dass es halt was anderes ist, ist dann für Japaner wieder interessant. Also was so, zum Beispiel hier auch so ein Riesending ist Starbucks, wo ich mir denke, okay, warum? Aber ja, so ist wahrscheinlich, für uns ist halt was Besonderes, oder für mich, so wie wir japanische Küche lieben oder italienische, ist es dann für Japaner, dass sie sagen, oh, toll, endlich mal was anderes. Aber ich tatsächlich bevorzuge, auch hier gibt es so ein paar natürlich auch italienische Restaurants zum Beispiel, aber ja, wenn man selber ganz gut kochen kann und wenn man in Italien war, dann bevorzuge ich einfach in Japan japanisches Essen zu essen, weil es kommt dann doch wirklich nicht an das ran, was man in Italien kennt, weil einfach auch die Produkte dann fehlen. Also zum Beispiel wie Käse findet man hier halt wirklich so gut wie gar nicht. Es werden importiert, es ist einfach nicht so Teil ihrer Kultur, Käse zu essen. Genau. Aber ja, man findet mittlerweile, ist auch hier die Globalisierung angekommen, also man findet auch hier westliche Küche oder amerikanische Einflüsse zum Teil. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, du bist da eher auch ländlich unterwegs. Mhm. Bist du dann als Europäerin, fällst du da auf? Wirst du da angestarrt? Oder wie?
Ja,
du bist
absolut.
Auch ziemlich groß dann im Vergleich zu den Leuten da.
Genau, also es ist beides. Es ist die Größe natürlich, was so den meisten erstmal auffällt. Da wird man schon sehr, sehr oft drauf angesprochen. Aber ja, auch hier gibt es ganz wenig Ausländer. Wenn, dann arbeiten die als wie so Übersetzer oder hier bei uns wie im Rathaus arbeitet ein Amerikaner, der dann so ein bisschen das Englische helfen soll, übersetzungsmäßig. Aber es gibt wahnsinnig wenige, also wir fallen definitiv hier auf. Und eigentlich nur, wenn wir dann Richtung den Großstädten kommen, wenn wir nach Kyoto, Tokio reisen, dann ist es normaler, weil es natürlich auch die Touristen in diese großen Städte zieht. Da fällt man nicht mehr so auf, aber hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen Aliens. Und generell, weil in Japan ist natürlich eine Insel, ist weit weg und hat auch nie viel Immigration. Und daher, ja, fallen wir definitiv schon auf jeden Fall auf.
Ja, wie ist es denn, wenn du zur Nationalmannschaft zurückkehrst? Ist es dann irgendwie nach einer Stunde warm machen, bist du dann noch völlig kalt oder brauchst du dann noch die zweite Stunde oder wie ist dann da der Unterschied wieder?
Ja, es war ein bisschen komisch, wieder auf die Art und Weise zu trainieren. Aber andererseits habe ich das ja auch mein Leben lang gemacht. So, deswegen war es dann schon relativ einfach, wieder reinzukommen. Was am lustigsten war irgendwie, dann auch von den Mädels zu sehen, wenn ich hier was Technisches gelernt habe, zum Beispiel haben sie immer gesagt, mein Japanese Bagger, weil hier die einfach immer ihren ganzen Körper nutzen, um zu baggern. Also die gehen komplett in die Knie, um dann zum Beispiel zuzuspielen. Was super clever ist, zum Beispiel auch wenn es der Libero macht, weil er natürlich dem Angreifer viel mehr Zeit gibt. Du lässt quasi den Ball tiefer fallen, baggerst ihn von weiter unten, dann wieder zum nächsten, was dich oft halt viel präziser machen lässt. Und gibt dem Angreifer noch zusätzlich Zeit, um halt anzulaufen. Und weil ich das halt hier natürlich immer machen musste oder es mir so ein bisschen eingebläut wurde, dass ich so zuzuspielen habe, vor allem halt im Bagger, habe ich das dann auch in der Nationalmannschaft gemacht und alle waren so, wow, Japanese Bagger, ist so cool. Ja, das war wirklich lustig.
Aber hat dann der Trainer nicht versucht, dir das wieder irgendwie rauszutrainieren, sondern
baggern durfte
hat das
ich, wie ich wollte.
Akzeptiert? Ja, okay. Ja. Alles andere nicht?
Doch, doch, generell hat er wenig zu meckern gehabt oder wollte Sachen komplett anders. Da hat er nicht viel gesagt tatsächlich.
Okay. Wie blickst du denn auf die Nationalmannschaftssaison zurück? WM gespielt mit eurer Truppe, da immerhin ins Achtelfinale gekommen. Bist du da mit zufrieden oder warst du dann doch etwas enttäuscht? Wie hast du da das gesehen?
Für mich war es tatsächlich ein sehr besonderer Sommer, weil ich zum ersten Mal gefragt habe nach einer längeren Pause. Mhm. Eigentlich habe ich tatsächlich gedacht, okay, nach dem Zyklus mit Paris, dann ist es das erstmal für mich. Und habe dann eigentlich gesagt, okay, ich mache den nächsten Sommer nicht, um auch ein bisschen einfach Zeit für mich zu haben, für meine Familie, für Freunde, gerade eben auch im Hinblick darauf, dass ich jetzt die ganze Saison in Japan war, für 8-9 Monate halt auf der anderen Seite der Welt. Und habe erstmal, auch weil es halt super anstrengend war hier und ich auch körperlich zwar nur einmal kurz verletzt war mit einer Wadenzerrung, ansonsten gut durchgekommen bin, aber trotzdem war ich halt echt so kaputt wie noch nie wahrscheinlich. Also einfach eine Grundmüdigkeit, die sich so von Woche zu Woche mitgezogen hat. Und hatte dann erst eigentlich abgesagt. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie ist es die falsche Entscheidung. Ich kann noch nicht. Ich möchte gerne mit den Mädels spielen. Und auch so ein bisschen das, was ich halt hier dann in der Saison gelernt habe und eine sehr gute Saison gespielt habe, das mitbringen in der Nationalmannschaft. Und habe dann wieder angerufen und habe gesagt, du Christian, ich möchte doch kommen. Und können wir irgendwie einen Mittelweg finden. Und dann habe ich eben mit Julia auch telefoniert. Und dann haben wir irgendwie einen ganz guten Moment gefunden, wo ich einsteigen konnte. So habe ich dann doch 2 Monate Pause von nach der Saison zu Einstieg in der Nationalmannschaft. Hat dann aber auch zum ersten Mal mich halt komplett auch selber fit gehalten mit einem befreundeten Athletiktrainer, der mir einen Plan geschrieben hat, um auch vor allem mich wieder an die Sprünge ranzuführen, damit ich halt dann auch direkt schnell einsteigen kann und nicht wieder bei Null anfangen, weil dafür war keine Zeit dann von der WNL. Da habe ich dann versucht, so gut wie möglich vorzubereiten, habe dann in Vilsbiburg, meiner alten Heimatstätte, auch echt viel die Halle nutzen dürfen. Das war super. War kurz in Stuttgart, habe da ein paar Tage mittrainiert, um einfach halt ja mich fit zu halten und dann nicht anzukommen in der Nationalmannschaft und ich kann keinen Ball baggern, weil ich hatte dann eine Woche und dann ging es zur Station nach in die USA, zur WNL. Deswegen habe ich versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten. Trotzdem war es aber komisch, halt so den ersten Teil so ein bisschen verpasst zu haben, auch verpasst zu haben, was so passiert ist und klar, neuer Trainer, komplett neues Trainerteam. Bin ich da so ein bisschen ins kalte Wasser gehüpft, würde ich sagen, und habe erstmal versucht, auch so meine eigene Leistung und meinen Körper hinzubekommen. Haben ja auch dann die Kapitäne gewechselt, dann Anna und ich nicht mehr, dann zu Kami und Lina. Und habe mich da so ein bisschen finden müssen. Ging dann auch ganz gut. Und dann war es natürlich ein bisschen verrückter Sommer. Also klar, ich hatte den Vorteil, dass ich relativ frisch war. während die anderen Mädels halt auch schon einige Wochen davor an den Knochen hatten und auch eine lange vorbereitende VNL hatten. Und da hat man gemerkt, dass dann nach dem Final Eight so ein bisschen auch ein kleiner Einbruch kam, was, glaube ich, normal ist in so einem langen Sommer. Dann haben wir es aber wieder ganz gut rausgezogen mit dem Spiel gegen die Schweiz, was gut war. Und dann, ja, der WM-Start war, glaube ich, perfekt. Hat natürlich aber auch Glück, dass wir eine relativ einfache Gruppe hatten. Mit Kenia und Vietnam, die ersten beiden Spiele, die waren natürlich war sehr dankbar, um reinzufinden. Und dann war klar, okay, das Polenspiel wird dann die harte Probe. Und das Spiel hat natürlich super Spaß gemacht und war super eng. Und es ist aber irgendwie immer Polen. Seit Jahren verlieren wir immer diese Spiele gegen Polen. Und man denkt sich, mein Gott, hätte ich jetzt nicht einmal diesen Ball machen können und wir hätten das Spiel gewonnen. Deswegen waren wir nach dem Spiel schon auch irgendwie alle geknickt, haben aber gleichzeitig gewusst, okay, wir haben gerade richtig gut Volleyball gespielt und haben natürlich gehofft, dass wir das mitnehmen und dann gegen Italien halt wenigstens irgendwie eine ähnliche eigene Leistung abrufen können. Mhm. Und dann war das Spiel gegen Italien wirklich sehr, ich glaube, kein schöner Abschluss für den Sommer, so für das ganze Team, für die individuellen Leistungen, aber auch für das, wie der Sommer so eigentlich verlief, war das Spiel dann ein sehr harter Dämpfer und ja, das war ein sehr bitteres Ende. Andererseits muss man natürlich sagen, okay, hätten wir vielleicht gegen Polen gewonnen, hätten wir noch das Belgien-Spiel gehabt. Vielleicht hätte es gut getan, dann noch gegen Belgien ein gutes Spiel zu machen und dann erst die Italien zu treffen. Muss natürlich aber gegen Belgien auch erstmal gewinnen und im Endeffekt, klar, Italien zu treffen mit dem Vertrauen, mit dem die aktuell spielen, wahrscheinlich ist da immer Stopp. Aber es wäre halt schön gewesen, das ein bisschen besser zu gestalten, das Spiel. Deswegen, ja, ein lachendes und ein weinendes Auge aus dem Sommer rausgehen, würde ich sagen, weil es ist schön zu sehen, dass auch viele junge Talente nachkommen, dass wir da wieder ein bisschen was haben und dass andere Spielerinnen sich super etabliert haben und auf einem wahnsinnig hohen Niveau mittlerweile spielen, wie Lina und Kami und Ceku, klar, Marie auch sowieso. Anna ist, glaube ich, mit die beste Libera, die es auf der Welt gibt. So, deswegen, wir haben da schon wirklich echt auch viel. Dann Hanna kommt zurück aus der Verletzung. Das ist, glaube ich, ein ganz vielversprechendes Team. Auch viele Rollenspieler, die ihre Rolle gefunden haben, wie Toni, die jedes Mal, wenn sie drin war, wirklich mehr als abgeliefert hat. Mit Sarah als erstes Mal jetzt Starting Six Zuspielerin ist natürlich auch echt viel Verantwortung und Druck und ist daran auch super gewachsen. Deswegen, das freut mich einfach, dass ich auch viele Spielerinnen schon so lange kenne und mit denen auch schon so viel Strecke ihrer Karriere irgendwie mitgemacht habe, zu sehen, wo deren Entwicklung hingeht. Und das macht mich irgendwie glücklich, als Freundin, als Mitspielerin daran teilhaben zu können. Ich glaube aber, dass wir jetzt für die nächsten Jahre ja schon nochmal echt einen Schritt machen müssen, um dann diesen Zyklus gut zu gestalten und dann das Ziel Olympia halt in diesem Zyklus zu schaffen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Es kommen echt gute Teams nach, die jetzt die letzten Jahre immer hinter uns in der Weltrangliste waren, die aber jetzt ganz schön zugelegt haben und die Top 10, die vor uns sind, sind immer stark. So, deswegen glaube ich, dass wir da ja alle individuell wirklich viel investieren müssen und da im Training und an der Selbstverantwortung und im gegenseitigen Fördern definitiv einen Schritt nach vorne machen müssen, um immer oder öfter auf gutem Niveau performen zu können.
Mhm. Jetzt habt ihr seit diesem Jahr auch einen neuen Trainer, Julio Brigoli. Wie schätzt du den Mann ein? Kann er es schaffen, euch zu den Olympischen Spielen zu bringen?
Ja, ich denke schon. Ich denke, er hat das Zeug dazu. Ich glaube, er hat ein gutes Volleyballverständnis. Er macht gute Trainingseinheiten. Ich denke, was er für das Team noch ein bisschen mehr mitbringen muss, ist Kommunikation und so ein bisschen Teamgefüge schaffen, was, glaube ich, er bisher noch nie als große Aufgabe in seiner Karriere hatte. Weil wenn man natürlich in Italien in einem guten Clubtrainer ist, muss man, glaube ich, einfach nicht so viel machen. Bei Nationalmannschaft hat man die Chance, aber ein bisschen mehr zu bauen und zu erschaffen und untereinander zu kommunizieren, weil im Endeffekt sind alle Spielerinnen freiwillig da und sind nicht bezahlt und müssen nicht liefern, sage ich mal. Und ich glaube, das ist eine Chance auch für ihn, so ein bisschen ja was wirklich zu erschaffen. Ich glaube, dass er da, wenn er ein bisschen mehr noch auf der Kommunikationsebene investiert, dass das dem Team sehr gut noch tun würde.
Okay. Was meinst du mit Teamgefüge? Dass er da so eine Hierarchie auch schaffen muss? Oder?
Nee, eher so ein bisschen das Teambuilding in die Art und Weise irgendwie.
Okay.
Sich gegenseitig noch ein bisschen besser kennenzulernen, besser unterstützen zu können, mehr zusammenzuhalten, wirklich auch ein Ziel auszugeben, wohin wir arbeiten wollen, so ein bisschen eine Identität noch mehr zu schaffen.
Du warst ja auch nicht immer in deinem Leben Außenangreiferin. Du hast ja auch mal andere Positionen gespielt. Wie kam da eigentlich da der Switch? Ich glaube, ich habe gelesen, Mittelblock hast du angefangen.
Ja. Dann Diagonale und dann Außenangreiferin.
Okay, ja. Aber jetzt bleibst du Außenangreiferin?
Das ist definitiv die Position, die mir am meisten Spaß macht. Und als Angreiferin von Position 4 ist einfach meine beste Seite zum Angreifen. Ich habe angefangen als Mittelblockerin, weil ich als junges Mädchen relativ groß war. Irgendwann hat es dann rausgestellt, sie wächst nicht mehr so viel, dass man sagt, okay, für Weltklasse-Niveau ist dann Mittelblock, weil ich bin immer gut gesprungen, aber klar, irgendwann, wenn du immer nachspringen musst, während alle anderen Mittelblocker im Stand schon über dem Netz sind, ist es irgendwie auch nicht mehr so lustig. Und dann haben wir mich auf Diagonal geschoben. Und dann kam irgendwann die Realisation, als Diagonalangreiferin bist du aber eigentlich auch nicht so groß oder so ein Brecher oder hast so einen harten Arm. Vielleicht gehst du dann doch lieber auf Außen. Und dann bin ich auf Außen gelandet und dann war natürlich das Problem, dass ich halt viele Jahre an Annahme verloren habe, sage ich mal, an Trainingseinheiten. Und Annahme natürlich mit eins der technischsten und auch mentalsten Elemente ist, die wir im Volleyball haben. Und da musste ich einfach viele Lehrjahre noch nachholen, bevor ich dann auf einem Niveau war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich wirklich auch stabil und gut, als wirklich Außenannahmespielerin ein ganzes Spiel, auch die Annahme zu halten und da meine Leistung zu bringen. Deswegen erklärt sich auch, warum ich recht spät auch dann von Dresden erst ins Ausland gegangen bin. Aber ich würde sagen, jetzt Diagonal musste ich immer mal wieder spielen in meiner Karriere, weil ich halt ganz gut von zwei angreifen kann. Und dann Trainer das ganz gerne genutzt haben. Oder wie mit Vital Hein haben wir dann im drei Außenangreifer-System gespielt. Dann war ich meistens die auf Diagonal gespielt hat, was am besten funktioniert hat so. Deswegen hatte ich schon mal wieder gemacht. Aber ich fühle mich definitiv am wohlsten als Außenangreiferin. Und tatsächlich ist es ganz lustig, hier in Japan passiert es gerade meiner Mitspielerin hier, die eigentlich Diagonalangreiferin ist. Und die letztes Jahr dann irgendwie plötzlich auf Mittelblock gelandet ist und das dann leider gut gemacht hat und jetzt kommt sie da nicht mehr so richtig weg von. Das heißt, auch dieses Jahr hat sie schon mehr Spiele als Mittelblockerin gemacht, als als Diagonale. Deswegen hoffe ich, das passiert mir nicht mehr. Also auf Mittelblock möchte ich bitte nicht mehr zurück in meiner Karriere.
Aber Diagonal wäre noch eine Option.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich halt weiß, dass ich nicht auf dem Niveau spielen kann, auf dem, sag ich mal, in der italienischen Liga oder bei Nationalmannschaft kann ich nicht auf dem Niveau spielen, was ich wollen würde, was ich aber als Außenangreiferin besser schaffe. So, deswegen ist es für mich ja nicht wirklich erstrebenswert und von zwei Angreifen ist schön und gut, wenn der Pass einigermaßen schnell ist oder vom Zuspieler kommt oder von vorne, aber so ein Highball auf Rückraumposition A ist wirklich mein absoluter Albtraum. Das möchte ich wirklich nicht als meine Hauptaufgabe haben. Liebend gerne ein Highball von 4, aber Rückraum A ist wirklich, das ist nicht mein.
Wenn du schön viel Zeit hast nach einem Japanese Bagger, dann genau. Geht das auch. Liebe Lena, vielen Dank dir bis hierher. Für die spannenden Einblicke auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage nicht vorbereitet, die stelle ich eigentlich immer. Und zwar, bei welchem Gast würdest du denn sagen, okay, bei dem würde ich auch mal in den Podcast reinhören? Wer würde dich interessieren?
Also generell alle meine Mitspieler von der Nationalmannschaft. Den höre ich allen gerne zu, was sie zu sagen haben. Aber weil wir über Anna heute schon gesprochen haben und weil sie hier in Japan war, glaube ich, wäre das ein ganz cooler Übergang. Also jetzt, wo Anna in Madison ist, vor zwei Tagen gelandet. Auch ganz spannend, weil ich lebe quasi in der Zukunft. Weil wenn bei mir morgen ist, ist bei ihr Abend. So, ich lebe quasi einen Tag vor Anna, wenn sie in Amerika ist.
Okay.
So, deswegen finde ich, sie ist jetzt dran. Ich habe vorgelebt und sie muss es nachziehen.
Ja, cool. Wird auf jeden Fall bestimmt spannende Einblicke aus den USA dann geben. Auch nochmal was komplett anderes wahrscheinlich.
Absolut.
Und dann können die Zuhörer mal vergleichen, und die Spieler sich auch dann überlegen, was für sie vielleicht am besten in der Zukunft ist. Lena, vielen, vielen Dank dir für die Einblicke. War echt sehr interessant. Ich habe da echt viel mitgenommen.
Sehr gerne, und freut mich.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft. Noch eine schöne Zeit in Japan und vielleicht läuft man sich nochmal irgendwo über den Weg.
Danke, dass du dieses Format ins Leben gerufen hast. Ich freue mich auch, von anderen Volleyballern mehr über ihr Leben zu hören.
Kein Problem, sehr gerne.